NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Das Coronavirus und die Angst vor der Ausbreitung der Krankheit ist auch heute wieder das wichtigste Thema dieser Sendung. Wir berichten über die Ausweitung der Sperrzone auf ganz Italien und die Maßnahmen, die hier in Deutschland ergriffen werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Ob das reicht? Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Außerdem berichten wir über die Frage, wie Lokalpolitiker gegen Hetze und Anfeindungen geschützt werden können. Bundespräsident Steinmeier diskutierte darüber mit Bewohnern der sächsischen Stadt Zwickau. Und die russische Duma stimmte für eine Verfassungsänderung, die Präsident Putin eine weitere Amtszeit ermöglicht. Am Wochenende hatte die italienische Regierung ein Ausreiseverbot für den Norden des Landes verhängt. Seit heute gelten die Vorschriften für das ganze Land. Ganz Italien ist Sperrzone. Aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus. Italien ist mit mehr als 450 Toten das am schlimmsten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land Europas. Wie die Menschen in Italien auf diese Maßnahmen reagieren, darüber berichtete unsere Korrespondentin Lisa Weiß aus Rom.
Mit dem Auto zum Flughafen und dann einfach rein in den Flieger, ganz ohne Sonderkontrollen. Eigentlich war es eine normale Reise, zurück von Rom nach Berlin, erzählt Maurus Jacobs. Der 23-Jährige hat zusammen mit seiner Freundin eine Woche Urlaub in Rom gemacht und musste zurückfliegen, als das neue Dekret schon ein paar Stunden in Kraft war.
Also vielleicht ein paar mehr Atemmasken als noch letzte Woche und auch mehr vom Sicherheitspersonal. Und manchmal wurden Leute angeblafft, die nicht diesen 1-Meter-Abstand gehalten haben. Aber letztlich wurde das auch nicht so konsequent durchgesetzt. Also man konnte auch, wenn man es drauf angelegt hat, nah beieinander stehen.
Doch Kontrollen soll es geben, wenn auch keine direkten Kontrollposten. Die Polizei sei dazu angehalten, auf Streife Personen zu kontrollieren und darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden, heißt es aus dem Büro des Ministerpräsidenten. Reisende müssen eine Selbstauskunft ausfüllen und angeben, warum sie unterwegs sind. Auf dem entsprechenden Formular stehen Gründe wie Arbeit, Heimkehr, Arztbesuch. Auch deutsche Touristen dürfen sich in Italien bewegen, um nach Hause zu reisen. Das bestätigt auch das Auswärtige Amt in Deutschland. Doch die meisten Touristen sind ohnehin längst abgereist oder gar nicht erst gekommen. Wer bleibt, sind die Italiener. In Rom sind deutlich weniger Menschen auf der Straße als gewohnt. Im Vergleich zum Vortag tragen mehr Leute Schutzmasken. Der Petersplatz ist abgesperrt. Aber wirklich verlassen ist die Stadt nicht und auch in den Bars sieht man tagsüber noch Italiener stehen und einen Kaffee trinken. Doch die Laufkundschaft fehlt dieser Barbesitzerin. Wir arbeiten nicht mehr, die Situation sei kritisch, sagt sie. Vor Apotheken und Supermärkten bilden sich dagegen lange Schlangen. Nur wenige Kunden dürfen gleichzeitig in die Läden, um Infektionen zu vermeiden. Und viele wollen sich mit Lebensmitteln und Medikamenten eindecken. In einigen Supermärkten sind die Regale halb leer. Auch wenn alle Kunden, die man fragt, versichern, sie machen keine Hamsterkäufe, nur den ganz normalen Wocheneinkauf. Für Virginia aus Mailand ist die Situation, die Römer jetzt erleben, schon fast Alltag. In der Lombardei galten die strikten Regeln schon früher. Sie gehe einmal pro Woche zum Supermarkt, das sei alles kein Problem. Und auch, dass sie sich am Abend nicht mehr mit Freunden treffen oder in Bars und Restaurants gehen kann, findet sie nicht so schlimm.
Ich schaue Filme, ich lese, wir versuchen unter uns Freunde uns anzurufen, damit wir nicht so viel alleine fühlen. Ich glaube, wir können überleben. Das Einzige ist ein bisschen Sport, also die Bewegung vermisse ich ein bisschen. Und ich werde versuchen, in den nächsten Tagen mich ein bisschen zu organisieren, um zum Park zu gehen.
Denn alleine joggen gehen ist erlaubt. Das bestätigt auch das Büro des Ministerpräsidenten.
Das Auswärtige Amt in Berlin rät inzwischen von nicht unbedingt notwendigen Reisen nach Italien ab. Und auch Österreich hat heute auf die Ausweitung des Virus in Italien reagiert und eine Einreisesperre für Reisende aus Italien erlassen. Transitreisende, also Touristen, die von Italien zum Beispiel nach Deutschland wollen, sind davon allerdings nicht betroffen. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Österreichs Regierung hat massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verringern. Angesichts der jüngsten Zahlen aus Italien habe man jetzt die Entscheidung getroffen, die bereits seit einigen Wochen vorliegenden Pläne umzusetzen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittag in Wien. Oberstes Ziel sei es, die Einschleppung der Krankheit in die Gesellschaft zu verhindern.
Es gibt daher einen Einreisestopp für Menschen aus Italien nach Österreich, mit Ausnahme von Personen, die ein ärztliches Attest haben.
Zugleich organisiere die Regierung die Zurückbringung von Österreichern, die sich derzeit in Italien aufhalten. Diese müssten sich allerdings sofort nach ihrer Rückkehr zu Hause in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Transitreisende von Italien nach Deutschland seien von dem Ausreisestopp ausgenommen, sofern sie ohne anzuhalten durch Österreich führen, wie die deutsche Presseagentur einen Regierungssprecher in Wien wiedergibt. Vor der Einreise sollten Autofahrer den Tankinhalt kontrollieren. Österreichs Bundeskanzler Kurz kündigte ferner an, dass auch die Hochschulen in den nächsten Tagen ihren Lehrbetrieb vorübergehend einstellen werden.
Es wird darüber hinaus keine Lehrveranstaltungen mehr an Universitäten und Fachhochschulen spätestens ab kommenden Montag geben. Der Betrieb wird, soweit das möglich ist, online fortgesetzt.
Ähnliche Maßnahmen könnten auch bald für den Schulbetrieb ergriffen werden. Österreichische Unternehmen rief Kurz dazu auf, dort, wo es möglich sei, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Homeoffice zu gewähren. Das sei ein sinnvoller Schritt, sofern dies möglich sei. Der Bundeskanzler appellierte an die Bevölkerung, in den kommenden Wochen weitgehend die sozialen Kontakte einzuschränken.
Der Krankheitsverlauf ist bei den meisten jungen Menschen vollkommen unbedenklich. Die meisten haben leichte Symptome, manche bemerken vielleicht gar nicht, dass sie sich infiziert haben. Ganz anders schaut die Situation aber bei älteren Menschen aus. Bei Menschen ab 60, ab 65, ab 70, da steigen die Gefährdung, auch daran zu sterben, ständig. Und insofern gilt es, dass jeder, ganz gleich wie alt er ist, einen Beitrag dazu leistet, ältere Menschen zu schützen, indem soziale Kontakte reduziert werden und dadurch die Verbreitung in der Gesellschaft eingedämmt oder zumindest verzögert wird.
In Österreich haben sich bislang 158 Menschen infiziert.
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten haben heute am späten Nachmittag in einer Videokonferenz über gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gesprochen. Die Ergebnisse der Konferenz sind noch nicht bekannt. In Deutschland haben inzwischen mehrere Bundesländer Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten. Dazu gehören Berlin, Nordrhein-Westfalen und auch Schleswig-Holstein. Aus Kiel berichtet Cassandra Aden.
Die Landesregierung will die Infektionsketten unterbrechen oder zumindest verlangsamen. Deswegen hat sie sich entschieden, bis zum 10. April, also Karfreitag, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in Schleswig-Holstein abzusagen. Ministerpräsident Daniel Günther sagte heute während der Pressekonferenz:
Das ist eine Einschränkung ohne Zweifel, aber sie ist eben wichtig, weil wir Menschen schützen wollen, weil wir insbesondere ältere Menschen schützen wollen, die ein höheres Infektionsrisiko haben. Und ich finde, wenn man da sich mal ein bisschen zusammenreißen muss in den nächsten Wochen, auch mal ein bisschen kürzer treten muss, glaube ich, ist das eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme.
Von dem Verbot sind Veranstaltungen betroffen, die drinnen stattfinden sollten, aber auch solche, die draußen geplant waren. Heißt Konzerte, größere Theateraufführungen, aber auch Frühlingsmärkte. Und natürlich Sportveranstaltungen. Ob Spiele verschoben werden oder als sogenannte Geisterspiele, also ohne Zuschauer ablaufen, das ist jetzt die Frage, die sich Handball- und Fußballvereine stellen. Für das SC Weiche Flensburg 08-Team kommen Geisterspiele nicht in Frage. Das Derby gegen VfB Lübeck, das Freitag hätte stattfinden sollen, wurde also abgesagt. Der Geschäftsführer des amtierenden deutschen Handballmeisters SG Flensburg-Handewitt, Dirk Schmeschke, zeigte in einer ersten Stellungnahme Verständnis für das Verbot, sieht aber auch Schwierigkeiten.
Trotzdem hat das für uns als Verein erhebliche wirtschaftliche Folgen, aber auch Folgen in der Form der Kommunikation. Wir müssen unsere Fans jetzt einbinden, mitnehmen. Wir müssen jetzt auch klar und deutlich machen, wie wir mit diesen zurzeit so in dieser Form nicht stattfindenden Spielen umgehen. Ob sie verschoben werden, ob sie vor einer Geisterkulisse stattfinden, das können wir Stand heute noch nicht sagen. Dazu müssen wir uns jetzt erstmal heute und in den nächsten Tagen sicherlich intensiv Gedanken machen.
Der Geschäftsführer der Sparkassenarena in Kiel sagte, dass etwa 10 Veranstaltungen ausfallen oder verschoben werden müssen bis zum 10. April. Das sei vor allem ein großer organisatorischer Aufwand. Was genau das wirtschaftlich bedeute, das sei noch nicht klar. Allein die Absagen in seinem Hause betreffen nach seinen Angaben rund 55.000 Menschen. Auch die Musik- und Kongresshalle in Lübeck rotiert. Sprecherin Lüdecke sagte, dass auch viele Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern anstehen und bei den größeren versuche man, sie zu verschieben. Thema auf der Pressekonferenz und bei vielen Menschen im Land sind aber auch Fragen wie, was ist mit kleineren Veranstaltungen oder gar dem Schulbetrieb? Dazu sagte Gesundheitsminister Heiner Gark.
Wir wollen auch niemanden in Sicherheit wiegen, dass eine Veranstaltung von 900 völlig unproblematisch ist. Deswegen geben wir in Bezug auf kleinere Veranstaltungen die Empfehlung raus, sehr genau zu überlegen, ob man diese Veranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt durchführen muss. Nicht betroffen, das will ich auch ausdrücklich sagen, sind Schulen.
Allerdings, wenn sich das Virus nicht eindämmen lässt, dann müssten auch Überlegungen, Schulen zu schließen, in Erwägung gezogen werden.
Aber das Geschehen ist unterliegt einer ganz besonderen Dynamik.
Ende der Woche könnte immer auch alles wieder ganz anders aussehen, so Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Gack.
Zu den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gehören auch Einschränkungen in der Fußball-Bundesliga. So wird das Revierderby Gladbach gegen Köln morgen ohne Zuschauer stattfinden. Und auch das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund wird ein sogenanntes Geisterspiel. Andere Spiele dagegen, wie das Spiel Union Berlin gegen Bayern München am Sonnabend, können nach derzeitigem Stand stattfinden. Ein unhaltbarer Zustand, findet Uwe Lüb. Hier ist sein Kommentar.
10.06 Uhr heute Vormittag geschieht etwas Symptomatisches. Lothar Wieler begibt sich in den Gebetsmühlenmodus. Auf seiner täglichen Corona-Pressekonferenz fordert der Chef des Robert-Koch-Instituts nämlich zum gefühlt 20. Mal Landräte, Bürgermeister und Krankenhäuser auf, ihre Krisenpläne zu aktivieren. Allein durch diesen Appell zeigt Wieler bewusst oder unbewusst auf eine Schwäche des Föderalismus, also unser Staatsgefüge aus Bundesländern und starken Städten und Gemeinden. In normalen Zeiten ist das fraglos eine Stärke, denn die Regionen in Deutschland haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Anforderungen ihrer Bürger und teils sehr unterschiedliche Probleme. Grundsätzlich ist es also gut, wenn nicht eine Bundesregierung einen einheitlichen Takt vorgibt für alle. Aber eben nicht im Krisenfall. Es hat etwas Erbärmliches, wenn Länder unterschiedliche Empfehlungen an ihre kommunalen Behörden ausgeben. Die einen sperren Großveranstaltungen wie Fußballspiele, die anderen denken noch ein Weilchen drüber nach. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha etwa empfiehlt, Großveranstaltungen abzusagen, ganz wie es Bundesminister Spahn rät. Lucha fügt aber hinzu, dass letztlich die Behörden in den Kommunen entscheiden. In Rheinland-Pfalz schließt man sich dem spanischen Absageappell dagegen nicht an, sondern erarbeitet eine, Zitat, Checkliste als Orientierungshilfe für Entscheidungen. Woanders wurde schon entschieden. Stand gestern waren in Deutschland knapp 150 Schulen geschlossen. Von einheitlichem Vorgehen aber keine Spur. Einige Schulleiter stoßen an Handlungsgrenzen, weil sie Schüler aus unterschiedlichen Landkreisen mit sich widersprechenden Anweisungen haben. Das Wort vom Flickenteppich macht die Runde. Mal wieder, die ersten Landesminister rufen nach bundeseinheitlichen Regelungen. Dabei wissen wir längst nach einem Blick in Nachbarländer und auf die Mahnungen des Robert-Koch-Instituts, Corona wird sich in Deutschland weiter ausbreiten. Es wird nicht bei den bisher wenigen Toten bleiben. Also sollten wir handeln, geschlossen und verbindlich. Nach den Notstandsgesetzen könnte man das erzwingen, aber das will in Wahrheit niemand. Die Alternative heißt, einfach mal alle auf den Bund hören, auf den Krisenstab und das Robert-Koch-Institut. Der Föderalismus wird es überstehen, schadlos.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das war ein Kommentar von Uwe Lüb. Wir bleiben beim Thema Corona und zwar bei den wirtschaftlichen Auswirkungen. Weniger Reisen, abgesagte Messen und fehlende Ersatzteile aus Übersee. Die Auswirkungen der Epidemie sind schon jetzt spürbar für viele Unternehmen in Deutschland. Wie können diese Firmen unterstützt werden? Das war heute die Frage bei einem Treffen von Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Marcel Heberlein berichtet.
Verglichen mit Italien gibt es in Deutschland bisher noch relativ wenige Corona-Fälle. Trotzdem wird bald wohl die gesamte deutsche Wirtschaft die Folgen von Corona zu spüren bekommen. Manche Branchen spüren sie schon jetzt, weiß Bremens Wirtschaftssenatorin Christina Vogt.
Dramatische Einbußen haben alle Bundesländer im Moment beim Hotel- und Gastgewerbe zu verzeichnen. Das ist auch klar, weil ein Hotelbett, was jetzt abgesagt wird, kann eben halt nicht aufholend in der Zukunft doppelt belegt werden. Deswegen ist die Tourismusbranche insgesamt ein bisschen nervöser als alle anderen.
Auch das Messegewerbe wird zunehmend in Mitleidenschaft gezogen, wenn Großveranstaltungen abgesagt werden müssen. Und weitere Branchen werden folgen. Zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier will Vogt deshalb heute vor allem beruhigen. Die Politik kümmert sich. Keiner wird allein gelassen. Kein Unternehmen und auch kein Beschäftigter. Das ist die Botschaft, die von diesem Treffen in Berlin ausgehen soll, wo Altmaier sich besprochen hat mit den Wirtschaftsministerinnen und Ministern der Länder.
Das heutige Treffen hat sich herausragend dadurch ausgezeichnet, dass parteipolitische Fragen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Wir möchten, dass kein Unternehmen nur aufgrund der Corona-Epidemie in die Insolvenz gehen muss. Und wir möchten, dass kein Arbeitsplatz ausschließlich wegen Corona dauerhaft in Wegfall kommt.
Was wirklich am Ende in Wegfall kommt, wie Altmaier das sagt, und was nicht, ob sein Anspruch also eingelöst werden kann, das weiß auch der Wirtschaftsminister nicht zu sagen. Aber auch Bremens linke Wirtschaftssenatorin Christina Vogt will die Alle-Gemeinsam-Stimmung an diesem Tag jedenfalls nicht stören und hat für Altmaier vor allem Lob dabei.
Die Länder begrüßen vor allen Dingen schnell wirkende Maßnahmen des Bundes, wie zum Beispiel jetzt die Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld. Das hilft den Unternehmen sehr, sehr schnell.
Schon am Sonntag hatte die Regierung beschlossen, dass Unternehmen leichter an staatliche Zuschüsse kommen sollen. Schon wenn 10% der Beschäftigten wegen Corona weniger arbeiten können, soll das Kurzarbeitergeld fließen. Bisher lag die Grenze deutlich höher. Das Kabinett hat das Gesetz dazu schon im Schnelldurchgang verabschiedet. Jetzt muss der Bundestag noch zustimmen. In wenigen Wochen soll das Gesetz in Kraft treten. Auch staatliche Kredite sollen für Unternehmen bald einfacher zu kriegen sein. Und das könnte erst der Anfang sein von Maßnahmen gegen eine drohende Corona-Wirtschaftskrise. Sollte eine Rezession deutlich absehbar werden, könnte auch ein Konjunkturprogramm irgendwann auf der Agenda stehen. Aber dieses Irgendwann ist noch nicht jetzt. So sehen das auch die Länder.
Wir waren schon der Meinung, dass das im Moment noch nicht der Zeitpunkt ist, darüber zu reden.
Irgendwas muss man ja auch noch zum Zusetzen haben, wenn die Krise sich ausweitet. Dass sie bald vorbei sein wird, glaubt jedenfalls an diesem Tag keiner.
Also muss man ganz kurz zu sagen, wahrscheinlich werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten hier öfters sehen.
Marcel Heberlein berichtete aus Berlin. Bürgermeister, die an einem Wahlstand angespuckt werden, oder Lokalpolitikerinnen, die in Hassmails beschimpft werden. Solche Ereignisse sind gar nicht so selten. Wie groß ist das Phänomen und was kann dagegen getan werden? Diese Fragen standen heute im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion in Zwickau. Mit dabei Lokalpolitiker, Wissenschaftler und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nora Kileni berichtet.
Es gibt keinen Zweifel mehr, sagt Bundespräsident Steinmeier. Deutschland hat ein gewaltiges Problem mit Hass und Gewalt. Die Vorfälle müssten alarmieren.
Sie gedeihen in demselben gefährlichen Klima, das die Rathäuser und Parlamente genauso wie Schulhöfe und Internetforen erreicht. Ein Klima der Empörung und Enthemmung, ein Klima der Herabsetzung und des Hasses, ein Klima, das wir jedenfalls nicht täglich hinnehmen dürfen.
Kommunalpolitiker dürften nicht zu Fußabtretern der Frustrierten werden, sagt Steinmeier. Aber das sind sie ja schon längst. Laut einer Umfrage sind bereits 2/3 der Bürgermeister beleidigt, beschimpft oder bedroht worden. Und fast immer kämen die Attacken aus dem rechten und rechtsextremen Bereich. Gastgeberin und Oberbürgermeisterin von Zwickau, Pia Findeis, hatte einige Vorfälle öffentlich gemacht und vor Gericht klären lassen.
Ich werde viele Dinge nicht mehr zur Anzeige bringen. Wenn man sowieso weiß, es wird kein Täter gefunden oder es liegt im Rahmen der Meinungsfreiheit, dann will ich auch die Strafverfolgungsbehörden nicht belasten mit dem Thema.
Enttäuscht sei sie auch gewesen, als Verleumdungsurteile gegen Beschuldigte in der Berufung vom Landgericht stark abgemildert bzw. aufgehoben wurden.
Mit der Begründung, dass ein Bürgermeister keine wichtige Person des öffentlichen Lebens ist. Das war natürlich für diejenigen, die Verleumdung begangen haben, das war ein Feiertag für die, dieses Urteil. Die finden, es ist überhaupt nicht so wichtig, mit der können wir machen, was wir wollen. So habe ich das empfunden.
In der anschließenden Diskussion sprachen einige der bundesweit angereisten Bürgermeister und Vertreter von Organisationen über ähnliche Erfahrungen.
Ich habe große Probleme mit den Strukturen, die wir in Deutschland haben, wenn wir sehen, was in den Apparaten Bundeswehr, Polizei, Justiz läuft an Unterwanderung durch Rechte. Diese Strukturen sind da und die schützen solche Gewalttäter. Und das war auch in den 20er Jahren ein Problem, das zum Dritten Reich geführt hat.
Für Annalena von Hotenberg von der Opferberatungsplattform HateAid fängt das Problem in der Schule an.
Vor allen Dingen ist eben in Ostdeutschland flächendeckend die politische Bildung einfach eingespart worden. Und jetzt langsam, genau, wird das wieder zurückgenommen. Dazu gibt es Studien von der Schweizer Wissenschaftlerin, die ganz klar sozusagen aufgezeigt hat, dass es da einen Zusammenhang gibt, sozusagen auch zu einer Erodierung von sozusagen demokratischen Werten.
Neben besserer politischer Bildung wurde heute unter anderem auch ein härteres Strafrecht gefordert, sowie bessere Beratung von Opfern, mehr Geld für Schulsozialarbeiter und vor allem weniger Gleichgültigkeit in der Bevölkerung und mehr Solidarität, auch bei Hasspostings, erklärt Annalena von Hotenberg.
Wirklich in die Kommentarspalten gehen, da wo eben die Hasspostings abgesetzt werden und sich einerseits zu solidarisieren mit den Betroffenen, aber andererseits auch gegenzureden und klarzumachen, so, das geht hier so nicht. Das ist hier eine rote Linie, so wollen wir nicht. Wir können hier in der Sache sozusagen hart diskutieren, aber eben ohne Hass und Hetze.
Oder wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute wörtlich mahnte, es braucht unser gemeinsames, klares Nein. Niemand darf mehr schweigen.
Hass und Hetze, das war heute auch ein Thema in Berlin. Vor allem Hass und Hetze im Internet. Man kann darüber diskutieren wie heute in Zwickau, man kann sich aber auch beschweren beim Deutschen Internetverband, der dafür eine eigene Stelle eingerichtet hat. Und von dieser Möglichkeit wird offenbar immer häufiger Gebrauch gemacht. Georg Schwarte berichtet.
ECHO. Es klingt so freundlich, aber die Abkürzung steht für die Beschwerdestelle der deutschen Internetwirtschaft im Kampf gegen illegale Internetinhalte. Und die Juristen dort müssen einiges aushalten.
Das erwischt uns nach wie vor immer wieder, dass wir Inhalte sehen, wo wir sagen, oh, das war jetzt hart, da hilft auch jahrelange Erfahrung. Nicht vor diesem Moment.
Alexandra Koch-Skieber leitet die Beschwerdestelle, sieht Kinderpornografie der übelsten Sorte, Hass und Hetze im Netz. Seit knapp 25 Jahren jetzt gibt es die Beschwerdestelle, aber noch nie hat es so viele Beschwerden von Bürgern, Vereinen oder anonymen Hinweisgebern über mutmaßlich verbotene Inhalte im Internet gegeben wie 2019. Kein Wunder, sagt die Staatsministerin im Bundeskanzleramt, die Digitalisierungsbeauftragte Dorothee Bär.
Wir sind, denke ich, in den letzten Wochen alle noch wesentlich sensibler geworden. Auch wegen des Rechtsterrors, der erkannt wurde, auch wegen natürlich so Morden, wie sie in Hanau geschehen sind. Und das heißt, dass auch die Bürgerinnen und Bürger insgesamt wesentlich sensibler geworden sind und vielleicht auch bei Dingen, die man früher einfach mal weggeklickt hätte oder gesagt hat, ich beschäftige mich nicht damit, dass man dann doch den Schritt geht und das Ganze melden möchte.
Über 311.000 Beschwerden gingen ein. 4.654 stellten sich als berechtigt heraus, verstießen gegen geltende Gesetze. 50% mehr als noch im Vorjahr. 90% davon übrigens betrafen kinderpornografische Inhalte und 80% aller berechtigten Beschwerden haben obendrein einen Auslandsbezug. Provider, Server stehen in den USA, in Russland, in China. Auch deshalb dauert es von der Feststellung einer berechtigten Beschwerde bis zum Löschen dann teilweise 4 Wochen. Sitzt der Anbieter in Deutschland im Schnitt 2,5 Tage. Dorothee Bär sagt, auch der Gesetzgeber hat häufig Schwierigkeiten nachzukommen, weil immer wieder Neues auftaucht. Stichwort Internet als Neuland, wie es die Kanzlerin einst sagte.
Wurde ja mal lange, lange Jahre belächelt. Ich habe das nie ganz verstanden. Als die Kanzlerin mal von Neuland gesprochen hat, war ja auch der totale Shitstorm. Haha, alle lustig und alle kennen sich ja viel besser aus. Ich finde, dass wir bei ganz vielen Dingen, die wir täglich erleben, ganz oft von Neuland sprechen können.
95% der berechtigten Beschwerden übrigens endeten damit, dass ECHO die Provider kontaktierte, die Anbieter ermittelt, teilweise strafrechtlich verfolgt, die Inhalte jedenfalls am Ende gelöscht wurden. Das Ziel, sagt Alexandra Koch-Skieber, löschen statt sperren.
Vor dem Hintergrund ein Inhalt, der nicht mehr im Internet verfügbar ist, weil der Inhalt gelöscht wurde, die Seite dekonnektiert wurde, kann von keinem mehr aufgerufen werden. Es gibt immer noch Menschen, die nach Sperren rufen. Das verstehen wir nicht, weil es letztendlich nur ein Vorhang ist, der vor etwas gezogen wird. Der Inhalt selbst ist noch verfügbar. Von daher kann das für uns nicht das Ziel einer effektiven Bekämpfung von verbotenen Inhalten sein.
Aber was ist verboten? In der Bevölkerung wächst offenbar das Unbehagen bei vielem, was am Ende dann doch der Meinungsfreiheit unterliegt. Beispiel verfassungsfeindliche Inhalte im Netz. Rund 1000 Beschwerden dazu gingen ein. Am Ende stellten sich ganze 56 als berechtigte Klage heraus. Nicht alles, was Geschmack und Anstand verletzt, ist strafbar, schwer zu ertragen trotzdem. Sagt die Juristin.
Manche Sachen sind schwer aushaltbar und manche Entscheidungen kann man auch auf den ersten Blick, selbst mit juristischem Background, nicht 1:1 nachvollziehen. Und wir merken das auch bei uns im Team, wir nennen es K-Fälle, kritische Fälle, wo dann das ganze Team nochmal drüber spricht und die rechtliche Bewertung mit vornimmt.
K-Fälle, Volksverhetzung, Verunglimpfung von Verfassungsorganen, ein grauer Bereich, der nicht immer der Meinungsfreiheit unterliegt. Oder wie es die Staatsministerin sagt, Hass ist keine Meinung.
Wir kommen nach Russland. Eigentlich dürfte der russische Präsident Putin nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. Schließlich ist das jetzt schon seine vierte als Präsident. Die russische Duma hat heute allerdings über eine Verfassungsänderung abgestimmt, die es Putin erlauben würde, an den Hebeln der Macht zu bleiben. Und das Ergebnis der Abstimmung war eindeutig.
Das Ergebnis, keine Überraschung. Breite Zustimmung im russischen Unterhaus für das Verfassungsreformprojekt, das maßgeblich vom Kreml initiiert wurde. Von einem historischen Moment war die Rede, von einem wichtigen Tag für das ganze Land. Denn hier, so der Fraktionschef der nationalkonservativen LDPR, Wladimir Zhirinowski, werde die Verfassung eines starken, mächtigen Staates beschlossen. Es lebe das neue Russland, das erneuerte Russland mit einer neuen Verfassung. Eine Verfassung, in der das Amt des Präsidenten an Stärke gewinnt. Denn der Präsident wird nicht nur wie bisher Einfluss auf die Regierung und zentrale Organe wie den Sicherheits- und den Staatsrat haben, sondern auch auf die Gerichte im Land. Er soll künftig unter anderem die Verfassungsrichter und die Staatsanwaltschaften ernennen und ihre Entlassung auf den Weg bringen können. Umso wichtiger, daran ließ Kommunistenchef Gennadi Suganow keinen Zweifel, sei deshalb die Frage, wer an der Spitze des Staates stehe. Solange die erste Person im Staat Autorität hat, wird man gehorchen und sich unterordnen. Wenn sich herausstellt, dass die Person keine Autorität hat, wird jeder seins machen. Das gilt auch für nationale Clans und Oligarchen. So etwas könne, das habe die Vergangenheit gezeigt, böse enden. Die Abgeordnete der Regierungspartei Geeintes Russland, Valentina Tereshkova, nahm den Faden auf. Warum, fragte die erste Frau, die für die Sowjetunion in den Weltraum flog, baue man künstliche Barrieren? Wenn doch jemand an der Spitze des Staates stehe, der über die notwendige Autorität verfüge. Wenn es die Situation erfordert und vor allem, wenn die Menschen es wollen, dann ist es notwendig, die Möglichkeit zu schaffen, dass der amtierende Präsident gemäß der erneuerten Verfassung in dieses Amt wiedergewählt werden kann. Ihr Vorschlag, mit Annahme der neuen Verfassung solle auch eine neue Zeitrechnung mit Blick auf die Amtszeiten von Wladimir Putin beginnen. Er könnte, so die Idee, 2024 nach dem Ende seiner jetzigen, eigentlich letzten Amtszeit dann noch einmal für zwei weitere Amtsperioden antreten. Wladimir Putin, der daraufhin überraschend ins Parlament eilte, gab sich zögerlich. Grundsätzlich wäre eine solche Option möglich, allerdings nur unter der Bedingung, dass das Verfassungsgericht der Russischen Föderation offiziell zu dem Schluss kommt, dass eine solche Änderung den Grundsätzen und Bestimmungen der Verfassung nicht widerspricht. Zudem müssten auch die Bürger einen solchen Vorschlag unterstützen und bei der Abstimmung über die Verfassungsänderung am 22. April auch dazu Ja sagen. Die Abgeordneten im russischen Unterhaus jedenfalls taten es bereits am Nachmittag und sie werden es auch morgen wieder tun, wenn sie in dritter und letzter Lesung das Reformpaket auf den weiteren Weg bringen werden. Dies allerdings gilt als reine Formalie.
Christina Nagel berichtete aus Moskau. Und zum Schluss noch einmal nach Deutschland. Es gibt zu wenig Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland und das ist ein altes Problem. Um den Pflegebedürftigen zu helfen, wird seit längerem über den Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz diskutiert. Aber deren Einsatz ist umstritten. Heute haben sich die Mitglieder des Deutschen Ethikrates zur Robotik in der Pflege geäußert. Christopher Jenert berichtet.
Roboter in der Pflege sind eine Chance, aber auch ein Risiko. Sprich, sie können Menschen helfen und die Arbeit von Pflegekräften erleichtern. Adelheid Kuhlmey, Gerontologin von der Berliner Charité und Mitglied im Ethikrat, fasst das so zusammen.
In der Robotik liegt das Potenzial, einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen und zur Arbeitsqualität im Pflegebereich zu leisten.
Was aber nicht passieren dürfe, menschlicher Kontakt soll nicht ersetzt werden. Sie sollten auch nicht dafür sorgen, dass Personal abgebaut wird. Der Ethikrat fordert also, Roboter sollen in der Pflege unterstützen, und zwar die Pflegebedürftigen und die Pflegerinnen und Pfleger. Zum Beispiel können Roboter aufpassen, dass Menschen nicht hinfallen oder, wenn es passiert ist, beim Aufstehen helfen. Oder sogenannte Exoskelette um ein Bein herum können dabei helfen, dass Menschen wieder gehen können. Kritisch sieht der Ethikrat dagegen Projekte wie die sogenannte Pflegerobbe, ein Roboter-Kuscheltier, das bei Menschen mit Demenz eingesetzt werden kann. Das sei aber fragwürdig, sagt Adelheid Kuhlmey.
Berühren kann man nicht mit Plastik.
Pflegebedürftige sollen ihre sozialen Bedürfnisse nämlich nicht nur noch mit Robotern erfüllen können, die Gefühle nur simulieren, heißt es. Und wichtig sei auch, dass die Betroffenen den Einsatz von Robotern wirklich wollen.
Roboter sollen also Menschen in der Pflege nicht ersetzen. Das war ein Bericht von Christopher Jenert. Und damit geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info.